tiefer Friede, etwas, wonach wir uns sehnen. Ich finde, die Predigtreihe, in der wir uns gerade aufhalten, passt auch ganz, ganz wunderbar zu den Kindern. Kinder sind ja zuerst ganz klein und brauchen ganz viel Hilfe und ihr glaubt gar nicht, wie schnell es geht. Dann stehen sie kurz davor auszuziehen und brauchen keine Hilfe mehr. Und es ist gut so. Es ist gut so, dass sie groß werden. Es ist gut so, dass sie eigenständig werden. Irgendwie wäre es ja auch komisch, wenn der 18-Jährige dann noch so auf dem Schoß sitzt und irgendwie getröstet werden muss und sagt, ich habe Hunger. Dann stimmt irgendwas nicht. Dann hätten wir was falsch gemacht. Und es erinnert mich immer wieder auch an dieses, es ist ein Bild, das wir auch mitnehmen können in unsere Nachfolge. Jesus sagt, folge mir nach. Und wir schauen uns ja an, was es bedeutet, wenn Jesus Menschen einlädt, ihm nachzufolgen, seine Talmidim zu sein, seine Jünger, seine Schüler, seine Lehrlinge, seine Azubis. Und wir sind heute im dritten Teil, oder schon im vierten Teil dieser Serie. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen wissen, ob auch was ankommt. Was sind denn unsere drei Ziele als Nachfolger Jesu?
Mit ihm sein.
Mit ihm sein. Sehr gut. Haben wir eine ganze Predigt drüber gehört. Was haben wir noch für ein Ziel? Werden wie Jesus. Genau. Und was ist dann unser Thema für heute? Genau. Das sind unsere drei Ziele. Als seine Jünger, als seine Nachfolger. Wir wollen mit Jesus sein. In ihm bleiben, da ging es um den Weinstock, um diese enge Verbindung. Es ging nicht nur darum, irgendwann mal ein Gebet zu sprechen, sondern eben mit ihm in Verbindung zu sein. Es ging darum, wie Jesus zu werden, seinen Lifestyle, seine Lebensart zu übernehmen. Und wenn wir bei diesen ersten zwei Schritten erfolgreich sind, dann wird der dritte Schritt daraus folgen. Und auf dem liegt heute unser Schwerpunkt. Wir haben heute ganz viel Bibellese vor uns. Ist es gut? Jawohl. Wir starten in Matthäus Kapitel 4 und dort ab Vers 18. Ihr dürft gerne aufschlagen. Es ist so, wie sonst auch manchmal, es ist so viel Bibel, dass ich unglaublich viele Folien gebraucht hätte. Das hätte unsere Serverkapazität gesprengt heute Morgen. Nein, hätte es nicht. Aber ich möchte euch einfach auch ermutigen, dass ihr eure Bibeln dabei habt. Ihr dürft sie gerne aufschlagen. Matthäus 4 und wir starten dort in Vers 18. Matthäus Kapitel 4 ab Vers 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da will ich uns daran erinnern, ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, es ist keine billige Anspielung auf den Beruf der Jünger. Und er denkt, okay, jetzt machen wir halt mal, ihr seid Fischer, ein kleines Wortspiel. Ich mache euch zu Menschenfischern. Es ist ein gebräuchliches Sprachbild für erfolgreiche Rabbis. Weil ein guter Rabbi, der konnte mit seiner Lehre, mit seinen Gedanken Menschen fangen wie Fische. Ja, seine Gedanken haben sie einfach da auch begeistert. Und Jesus sagt mit dieser Aussage, ich will euch zu Menschenfischern, sagte den Jüngern, ich werde euch zu Rabbis machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Ich lese weiter, der Text ist nicht an der Folie, Vers 21. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordan. Wir gehen weiter zu Kapitel 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Es kommt die berühmte Bergpredigt von Jesus. Matthäus 5 bis 7, eine Predigt, die gleich ist einer Regierungserklärung des Messias, und er lehrt, wie seine Nachfolger, seine Lehrlinge leben sollen. Und dann blättern wir weiter, wie es nach der Bergpredigt weitergeht. Kapitel 8, ab Vers 18. Da habe ich den ersten Vers auch wieder dabei. Matthäus 8, ab Vers 18. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern Befehl gab, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an, ein hauptberuflicher Lehrer, ein Vollprofi. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn ist obdachlos. Er hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Es gab sehr unterschiedliche Menschen, die Jesus zuhören. Manche, die haben sich sofort freiwillig gemeldet und wollten ihm nachfolgen, andere waren eher zurückhaltend. Wir blättern weiter zu Matthäus Kapitel 9. Und dort lesen wir ab Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Wenn du neu bist im Bibellesen, ein Zolleinnehmer, er war von allen verachtet. Zolleinnehmer waren Juden, die für die verhassten römischen Besatzer arbeiteten und sich dabei auf unrechte Art und Weise eine goldene Nase verdienten, weil sie von den Menschen, die die Straße benutzten, mehr Zoll verlangten und den Rest in die eigene Tasche wirtschafteten. Später, wir lesen weiter ab Vers 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast, bei diesem Zöllner. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Der Punkt von diesen drei Geschichten ist der, Jesus, er ruft ganz normale und sowas von unterschiedliche Menschen, um ihm nachzufolgen. Er ruft nicht die Superheiligen, die Bewährten, die Starken in der Gesellschaft. Im Gegenteil, er ruft die Angeschlagenen, die Kranken, ich möchte mal sagen, die Verstörten. Und dann lesen wir noch etwas, was Jesus seinen Nachfolgern aufträgt. Kapitel 10, ab Vers 1. Dann ließ Jesus seine 12 Jünger, rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und er gab ihnen Vollmacht, jetzt pass gut auf, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Nach dem, was wir vorher gelesen haben, was Jesus tat, gab Jesus ihnen Vollmacht, das zu tun, was er selber die ganze Zeit getan hat. Er sagt ihnen, Freunde, ihr habt mir zugeschaut, jetzt seid ihr an der Reihe. Und dann geht es weiter in Vers 2. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, erinnert ihr euch? Da haben wir gelesen, wer sie gerufen hat. Sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes und noch 8 andere. Und dann wird es in Vers 5, Matthäus 10, Vers 5, richtig konkret. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und tretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und ich liebe diesen nächsten Satz. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Ihr seid mir die ganze Zeit nachgefolgt und jetzt seid ihr dran. Und der letzte Vers, den ich mit euch lesen möchte, der ist ganz zum Schluss vom Matthäus-Evangelium. Matthäus 28, ab Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Es beruhigt mich immer. Einige dürfen noch Zweifel haben. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Jetzt nicht mehr nur die Söhne Israels, jetzt alle Völker. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und ihr seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis ans Ende der Welt. Viel Bibel. Ich bin in einem Evangelium geblieben, ganz bewusst, um uns eine Entwicklung zu zeigen. Wir wollen heute sehen, wie sich diese Geschichte von dem Moment an, wo Jesus die Jünger in seine Nachfolge ruft, wie sie sich entwickelt. Erst schlägt Jesus als Rabbi in der Öffentlichkeit auf, um zu lehren. Und dann sucht er nach und nach seine Talmidim, seine Jünger. Und er sagt, hey, wer bist du? Petrus. Okay, komm, folge mir nach. Wer bist du? Andreas. Komm, folge mir nach. Und du bist Matthäus. Auch dich, auch du, der du von deinen eigenen Landsleuten verachtet wirst, auch dich rufe ich, mir zu folgen. Und so ruft er einen nach dem anderen, bis er 12 Jünger hat. Und diese teilen mit ihm, sie folgen ihm, sie leben mit ihm, sie werden mehr und mehr wie Jesus, weil sie seinen Lifestyle übernehmen. Sie stehen morgens mit ihm auf. Sie haben Zeiten des Gebets. Sie halten mit Jesus zusammen den Sabbat. Sie leben in Gemeinschaft. Sie sind mit ihm, wenn er mit Sündern ist. Sie übernehmen mehr und mehr seine Lebensart. Und dann kommt der Moment, wo Jesus sagt, okay, Freunde, ich denke, ihr seid soweit. Er sendet sie aus, auch das haben wir gelesen, mittendrin, um zu lehren, um zu heilen, um Dämonen auszutreiben, um den Menschen zu dienen. Sie sind unterwegs, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen und dann kommen sie wieder zurück zu Jesus. Und sie sind begeistert von dem, was sie erlebt haben. Auch das wäre eine großartige Geschichte. Wir haben leider nicht die Zeit, ganz darauf einzugehen. Aber sie kommen sich und sie freuen, dass sie Vollmacht haben, um Dämonen auszutreiben. Und Jesus sagt ihnen, freut euch nicht darüber, dass ihr Macht habt über die Dämonen. Freut euch darüber, dass euer Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Aber wisst ihr, was das Entscheidende ist? Ist, sie lernen zuerst. Sie lernen, indem sie Jesus zuschauen und dann kommt der praktische Teil, ich nenne es mal ihrer dualen Ausbildung. Ja, erst Uni und Vorlesung und dann Praktikum. Sie werden gefordert, es auch selbst zu tun. Und nachdem sie es getan haben, sagt Jesus nicht, okay, jetzt seid ihr soweit, sondern dann kommen sie wieder zurück zu ihm. Sie bekommen Feedback, sie werden weiterentwickelt, sie reflektieren gemeinsam. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie so weit sind, dass sie auch ohne Jesus direkt an ihrer Seite diesem Auftrag weiterführen können. Das haben wir am Schluss gelesen. Er hat sie gesendet in alle Welt. Nicht mehr nur zu den verlorenen Söhnen Israels, in die ganze Welt. Und er gibt ihnen einen Zuspruch, der auch dir und mir gilt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr Lieben, das ist ein Jüngerschaftsprozess, der eigentlich sehr, sehr simpel ist, aber unglaublich effektiv. Ich habe ihn uns hier so zusammengefasst. Ich tue es und du schaust zu. So war es ganz am Anfang, als Jesus seine Jünger um sich scharte. Sie hatten noch keine Aufgabe, sie hatten nichts zu tun, sie waren einfach bei ihm. Jesus hat alles gemacht und sie waren einfach bei ihm. Und nach haben sie Dinge gelernt. Und dann sagt Jesus, du tust es. Ich tue es immer noch, ich bin der Aktive, aber ich gebe dir kleine Aufgaben. Ich lasse dich mitmachen, du kannst mir helfen. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte, als Jesus 5000 Menschen satt macht mit 2 Fischen und 5 Broten. Und was machen die Jünger? Sie teilen Brot aus und sie sammeln Körbe wieder ein und sie dürfen mitmachen. Sie haben kleine Aufgaben. Aufgaben, die sie nicht überfordern, aber Aufgaben, wo sie sehen, hey, ich kann mitmachen, ich habe was zu tun. Ich habe eine Aufgabe und einen Anteil an dem, was passiert. Und der dritte Schritt, und das ist der ganz wichtige ist. Jetzt wird ein Rollentausch vollzogen. Jetzt tut ihr es. du mein Jünger, du tust es und ich bin auch da und ich helfe dir. Wenn es irgendwo eng wird, wenn es brenzlig wird, ich bin dabei, ich bin dein Backup, mach dir keine Sorgen. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte, als die Jünger versucht haben, den Dämon von dem fallsüchtigen Jungen auszutreiben. Aber sie haben es nicht geschafft. Und Jesus, er war in der Nähe und er kam dazu und er hat sie unterstützt. Und zum Schluss kommt der letzte Schritt, du tust es und ich schaue zu. Zum Schluss kann Jesus sie machen lassen, weil sie so viel von ihm gelernt haben. Er schaut ihnen noch über die Schulter, er gibt ihnen den Auftrag, selbst Jünger zu machen und er verspricht ihnen, dass er immer noch bei ihnen ist. Er ist nicht weg, er ist immer noch da. Was bedeutet das alles für uns in unserer Nachfolge? Das ist die große Frage. Seid ihr noch da? Ja. Ihr seid so super still heute. Ist es so spannend oder so langweilig? Okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir noch da sein. Letzten Endes bedeutet das auch für dich und mich, für uns als Nachfolger Jesu, ist es unser Ziel, auch das zu tun, was Jesus getan hat. Ich sag mal, es ist so, im Ausbildungssystem, wenn du eine Ausbildung machst als Elektriker, was ist dein Ziel? Dass du gut Kuchen backen kannst? Nein. Aber du kannst den Ofen reparieren von dem Bäcker, damit er wieder seinen Kuchen backen kann. Aber so haben wir doch ein Ziel mit unserer Ausbildung. Wir wollen das tun, was unser Lehrmeister tut. Ein Arzt hat eine schier endlose Ausbildung von Theorie und Praxis. Aber die hat er nicht, damit er am Ende bei einer Krankenhausserie zuschauen kann und endlich die ganzen Fachausdrücke versteht. Es wäre doch unsinnig, wenn er sagt, ich will Arzt werden. Und dann geht er zur Uni und dann macht er Praktika und dann wird er Arzt im Praktikum. Nur um sich danach im Emergency Room anzuschauen und allen zu sagen, wo die Fehler sind. Nein, er will selber praktizieren. Er will selber arbeiten im Krankenhaus oder in seiner Praxis. Und als Endziel für einen Lehrling, für einen Nachfolger von Jesus, ist das zu tun, was Jesus auch getan hat. Und dann müssen wir uns doch die Frage stellen, was hat Jesus denn alles getan? Ich habe mal eine kleine Liste mitgebracht. Okay? Ich glaube, das ist eine ganz gute Liste, du kannst es anders sehen. Ich habe einfach mal 10 Kategorien aufgemacht, wo ich glaube, so ziemlich alles, was Jesus gemacht hat, passt in eine dieser Kategorien. Aber wenn du das anders siehst, dann sieh das anders. Du kannst andere Kategorien finden. Wichtig ist, dass wir verstehen, was hat Jesus alles getan. Jesus, er hat das Evangelium gepredigt. Er hat den Weg zum Vater gelehrt. Er hat die Kranken geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat mit Menschen, die weit von Gott entfernt waren, gegessen und getrunken. Er hat Gerechtigkeit geübt. Er hat Frieden gestiftet. Er hat viel gebetet. Er hat prophezeit. Er hat sich gegen religiöse und politische Korruption gestellt. Er war nicht einfach still, wenn es irgendwo ungerecht war. Jetzt kommt eine Aussage, wo du dich vorher gut festhalten solltest. Eine Aussage, ohne dich unter Druck setzen zu wollen, wenn du werden willst wie Jesus, dann willst du diese 10 Aufgabenfelder beherrschen. Das muss doch unser Ziel sein. Oder? Das muss doch unser Ziel sein. Und wisst ihr was? Ich habe eins von dem, was Jesus getan hat, weggelassen. Das hat er auch getan. Er hat die Welt errettet. Das musst du nicht. Das kannst du nicht. Ja, wenn du so einen Savior-Komplex hast, es wird dir nicht gelingen. Wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, habe ich so das Gefühl, dass ich gerade so 50% meiner Zuhörer verliere. Tun, was Jesus tut. Diese Liste. Ich will dich beruhigen, ja? Ein Klempner hat 3 Jahre Zeit und dann muss er eigentlich seinen Job können. Wenn du wie Jesus werden willst, brauchst du vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube, unser Problem ist gerade noch ein anderes. Und ich habe so das Gefühl, dass ich gerade Gedanken lesen kann. Kann es sein, dass du denkst, Moment, Jesus ist ja schließlich Gott. Und ich bin nun mal nicht Gott. Wie soll ich tun, was Jesus getan hat, wo er Gott ist und ich nicht? Hat sich jemand diese Frage gestellt? Oder habe ich falsch Gedanken gelesen? Okay, dann muss ich noch an meinen Skills arbeiten. Ich bin noch nicht wie Jesus, sonst wüsste ich, was ihr denkt. Aber das ist doch so eine Frage, die kommt ganz schnell hoch. Und dann kommen wir in so ein Denken, wo wir sagen, hey, Jesus war ein Mensch, war ein Gott. Also die Dinge, die er als Wunder getan hat, die schreiben wir dann seiner Göttlichkeit zu. Und da haben wir ein Problem, weil ja, Jesus ist Gott und du bist nicht Gott. Aber weißt du was? War Petrus Gott? Nein. War Matthäus Gott oder Johannes Gott oder war Paulus Gott? Nein. Und doch haben die das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie haben das Evangelium gepredigt, sie haben die Kranken geheilt, sie haben die Dämonen ausgetrieben und so weiter. Und immer dann, wenn sie das getan haben, was Jesus ihnen aufgetragen hat, dann haben die Leute um sie herum angefangen, sie als Götter zu verehren. Und wie haben sie darauf reagiert? Ziemlich verschnupft. Sie haben gesagt, uns steht das niemals zu. Wir sind nicht Gott. Wir tun nur die Dinge, die wir ihn auch haben tun sehen. Das Problem, das wir an der Stelle haben, das wir auch als Christen haben, ist, dass seit der Aufklärung die Menschen, auch die Christen, die Bibel durch eine andere Brille lesen. Besonders die Wundergeschichten in der Bibel, sie werden nicht länger als ein Lebensweg gelesen, sondern sie werden herangezogen als ein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Und da können auch wir nicht aus unserer Haut. Es wird unterschieden zwischen dem in der Bibel, was natürlich ist, und dem, was übernatürlich ist. Ja? Dann kommen die radikalen Holländer, dann kommt ein Bultmann und dann fangen sie an, die Bibel zu entmythologisieren. Alles, was Mythos ist, wird rausgepackt und es wird dann irgendwelchen Geschichten zugeordnet oder im besten Fall eben noch der Göttlichkeit Jesu. Aber es war nicht so von Anfang an gedacht. Als die Menschen bedingt durch die Aufklärung angefangen haben, an Jesus als Messias und Gottes Sohn zu zweifeln, ja, das waren die Intellektuellen, die haben gesagt, ja Moment, im Grunde waren sie genau gleich wie die Pharisäer. Die sagten, ja, du bist ein guter Mann, aber du bist nicht Gottes Sohn, das ist Gotteslästerung. Und das Gleiche hat sich in der Aufklärung wiederholt, in der christianisierten Welt. Dann haben die Leute gesagt, ja, das müssen wir vielleicht gleich dann seiner Göttlichkeit zuschreiben. Das haben die Christen getan, weil sie versucht haben, die Göttlichkeit Jesu aufrechtzuerhalten. Das Problem ist eben, dass die Jünger Jesu genau die gleichen Wunder getan haben. Hey Paulus, er hat mal so lange gepredigt, dass ein junger Mann eingeschlafen ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand bei einer Predigt einschläft. Und aus dem Fenster gefallen ist. Das Problem war, das Haus oder der Raum, wo sie waren, war nicht im Erdgeschoss, sondern es war in einem Obergemach. Paulus hat gepredigt, der junge Mann schläft ein und er fällt aus dem Fenster tot. Was macht Paulus? Er holt ihn zurück ins Leben. Und das Coolste von allem, er predigt danach einfach weiter. Das finde ich das Coolste von allem. Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Ja? Er weckt ihn von den Toten auf und predigt weiter. War Paulus Gott? Nein, aber es war trotzdem cool. Und auch wenn es uns schwerfällt, als von der Aufklärung beeinflusst in unserem Denken, ich bin überzeugt davon, alles, was Jesus getan hat, hat er als wahrer Mensch getan, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und zum Vorbild für seine Lehrlinge, damit sie es auch tun sollen. Jesus hat durch den Heiligen Geist Wunder gewirkt. Seine Jünger haben durch denselben Heiligen Geist Wunder gewirkt. In der frühen Kirche haben die Gläubigen durch den Heiligen Geist Wunder gewirkt. Und jetzt ist es an uns, an dir und mir, durch den Heiligen Geist Wunder zu wirken. Okay? Alles klar? Gehen wir nach Hause? Treffen wir uns nächste Woche, machen Zeugnisgottesdienst, oder? Jeder erzählt, wen er von den Toten auferweckt hat, welche Wunder er getan hat. Das wäre doch schön, oder? Wir werden unsere Nachbarschaft einmal richtig Rambazamba gemacht haben. Ja, das wünschen wir uns so sehr. Ne? Und dann kommt unsere Sehnsucht nach dem, und ich nenne es jetzt wieder, nach dem Übernatürlichen. Und im Denken der Bibel ist es überhaupt nicht übernatürlich. Das ist Aufklärungsdenken. Das ist eine Übernatürliches und das andere natürlich. Da müssen wir uns verändern in der Art und Weise, wie wir denken. Die Realität ist, dass wir in einer sehr, sehr, sehr komplexen Zeit und Kultur leben. Ich weiß nicht, die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, es scheint mir heute so viel schwerer als noch vor 20 oder 30 Jahren missionarisch zu leben. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich stelle mal eine These auf. Es scheint mir so, als würde sich alles um uns herum noch schneller bewegen. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, ich kenne noch die Zeiten, wo mir langweilig war. Du hast es gestern, am Mittwoch hast du es gesagt, boah, ich hätte sogar, dass mir mal wieder langweilig ist. Ja, wenn du heute einen Jugendlichen siehst, dem ist nie langweilig. Der hat immer so ein Gadget, das ihn jeden Moment bespaßen kann. Dieses Gefühl der Langeweile, das kennen die gar nicht mehr. Ständig und überall gibt es was zu tun, was zu hören, was zu sehen. 1990 habe ich einen Mann getroffen in unserer damaligen Gemeinde, das war ein Werbefachmann. Der hat mir zum ersten Mal dieses Wort Reizüberflutung beigebracht. Wir leben in einer Welt, die total reizüberflutet. Ich weiß nicht, was der heute sagen würde. Vor 30 Jahren war alles reizüberflutet. Wie ist es denn heute? Was kann unser Gehirn denn überhaupt noch alles verarbeiten? Wir leben in einer Umgebung, ihr Lieben, die nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben will. Im besten Fall gibt es noch manche Werte, die christlich geprägt sind und die angenommen werden. Im schlimmsten Fall wird das Christentum als der Grund für jede Fehlentwicklung unserer Gesellschaft gesehen und ist das Übel, von dem man sich unbedingt befreien muss. So gibt es nicht nur eine Skepsis gegenüber Jesus, sondern es gibt offene Ablehnung. Und weißt du, auch du kannst es spüren, in dem Moment, wo du mit deinem Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen im Gespräch bist, du kannst super reden über Gott und die Welt und über diesen unverdienten Sieg von Real Madrid gestern. Ja, gegen Liverpool, die waren doch viel besser und Kloppo hätte es doch wirklich verdient gehabt. Aber nein, die anderen haben, darüber kannst du reden, stundenlang. Aber dann fang mal an, über Jesus zu reden. Boah. Hey, du kannst gar nicht schauen, wie schnell das geht, dass der eine aufs Klo muss, dem anderen schlecht ist, der andere muss irgendwas holen. Die gehen weg. Die meinen dich wie die Pest und Cholera und alles auf einmal. Du bringst nur das Thema auf Jesus und schon sind alle weg und wollen nichts mehr hören. Schon mal erlebt? Ja, und so stehen wir hier im digitalen Zeitalter in einer säkularen Stadt und versuchen, Nachfolger Jesu zu sein. Wir versuchen, wie Jesus zu werden. Wir versuchen die Dinge, die Jesus getan hat. Und es ist genau das. Es ist ein ständiges Probieren und Versuchen. Und wieder scheitern und wieder aufstehen. Abputzen. Kennt ihr noch die Anja? Ist die Anja bei uns noch war, so stark alkoholkrank war? Abputzen, weitermachen. Abputzen, weitermachen. Stehen wir mal wieder auf, putzen wir mal wieder ab und machen wir weiter. Ich habe eine Definition von Gemeinde in unserer Zeit gefunden, die mir echt gut gefällt. Ich habe sie nicht auf der Folie, ich lese sie uns vor. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu, die sich auf die Suche nach den Lehren Jesu und den Übungen der frühen Kirche begeben, um sie in ihrer Umgebung in einer nachchristlichen Welt anzuwenden. Eine Gemeinschaft von Nachfolgern, die sich auf die Suche begeben. Es ist eine Suche, um den Übungen der frühen Kirche und Lehren von Jesus nachzugehen, um sie in ihrer Umgebung und nachchristlichen Welt anzuwenden. Der Schlüssel hier ist auf die Suche, weil es deutlich macht, wir sind unterwegs, wir sind am Suchen. Ich sag mal, wir sind alle ein Feldversuch. Ja, wir probieren, wir ermitteln empirisch. Ja, nicht nur theoretisch, indem wir durchrechnen, sondern wir probieren. Try and error. Wenn es klappt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann machen wir weiter, probieren was anderes. Wir wünschten uns so oft, dass wir schon alles wissen und dass wir einfach eine Formel hätten, die uns zurückbeamt, wo wir einfach mit Jesus sein können. Alles so machen wie er, direkt von ihm lernen und Leute um uns herum haben, die es auch hören wollen. Das wünschen wir uns so sehr, aber es ist nicht so. Wir tun, was wir tun können. Und ich lade uns ein, ich habe zum Schluss einfach noch ein paar kurze Tipps, die wir mitnehmen können bei unserem Ziel, auch das zu tun, was Jesus tut. Und es baut auf, ihr habt es gemerkt, diese ganze Serie, ein Thema baut auf dem anderen auf. Wir beginnen damit, dass wir mit Jesus sind. Es kommt aus dem Sein, nicht aus dem Tun. Aus der Verbindung, die wir mit Jesus haben. Aus der Liebe, die wir zu ihm haben. Im Weinstock bleiben. Und dann fangen wir an, eine bewusste geistliche Entwicklung zu nehmen. Nicht unbewusst, nicht einfach nur so vor uns hinzuleben als Nachfolger Jesu, sondern bewusst, gezielt. Da hatten wir letzte Woche dieses Schaubild, ja, wo wir sagten, wir gehen der Lehre von Jesu nach. Wir suchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir begeben uns in ein Feld, wo wir gute Routinen einüben. Und das Ganze wird geprägt vom Heiligen Geist. In diesem Umfeld wollen wir unterwegs sein. Als zweites wollen wir unseren persönlichen Entwicklungsfortschritt als Lehrlinge von Jesus kennen. Wisst ihr, wir sind als Lehrlinge von Jesus alle an anderen Stellen. Der eine ist schon ewig mit Jesus unterwegs, hat schon ganz viel mit ihm erlebt und erfahren und gelernt. Natürlich wird er anders mit Situationen umgehen, als wenn jemand ganz neu und frisch dabei ist und erst am Lernen ist. Kenne deinen Entwicklungsschritt, wo du gerade stehst. Nicht, um dort stehen zu bleiben, aber um dir bewusst zu sein, wo du gerade stehst. Unterschätze nie die Kraft davon, gemeinsam den Weg der Nachfolge zu praktizieren. Wir sind so oft als Einzelkämpfer unterwegs, versuchen die Dinge irgendwie allein in den Griff zu kriegen. Aber hey, das funktioniert nicht. Wir brauchen einander, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Stärkung, wir brauchen Trost, wir brauchen Zuspruch. Wir brauchen jemanden, wenn wir da unten liegen und keinen Bock mehr haben, der uns mal die Hand hinhält und uns wieder aufstehen hilft. Wir brauchen einander und darin liegt eine Kraft in dieser Gemeinschaft. Und der letzte Tipp, den habe ich die letzten zwei Wochen auch schon gesagt, fang mit den einfachen Sachen an. Du musst ja nicht gleich Tote auferwecken. Fang mal mit den einfachen Sachen an. Iss und trink mit Menschen, die weit weg sind von Gott. Und mein letzter Tipp, lebe im Hier und Heute. Nicht immer nur an morgen denken und vor lauter Großträumen heute gar nichts tun, sondern heute klein anfangen mit dem ersten Schritt und morgen den zweiten Schritt gehen. Tun, was Jesus tat. Eine große Aufgabe, aber ihr Lieben, keine unmögliche Aufgabe. Ich will uns darin ermutigen, damit in dieser Woche anzufangen, dass wir Sehnsucht entwickeln. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so geht auf deinem Platz, wenn du das so gehört hast. Vielleicht hat es auch ein kleines Defizit in dir aufgezeigt. Vielleicht hat es dir gezeigt, wow, da gibt es echt noch viel Raum, sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Und es ist gut. Lass uns da reinkommen, lass uns diesen Raum ausfüllen. Lass uns sagen, ja, wir fangen an, indem wir viel mit Jesus sind. Wir haben unsere 10 Minuten am Tag, wo wir jetzt gar nicht unbedingt voll ballern mit Bibel lesen und beten, sondern wo wir einfach mal mit Jesus sind, wo wir ihm zuhören, wo wir in ihm bleiben. Und dann übernehmen wir seinen Lifestyle mehr und mehr. Wir fangen an, so zu werden, wie er war. Und dann kann nur daraus folgen, dass wir auch tun werden, was er getan hat. Ich freue mich, dass wir noch eine Zeit haben im Lobpreis. Das Team darf sich gern bereit machen und nach vorne kommen. Und ich lade dich ein, dass du währenddem auch dir Zeit nimmst, um mit deinem Jesus zu reden. Kommuniziere mit ihm. Und lass dir auch von ihm zeigen, in welchen Punkten er mit dir ganz konkret Schritte gehen möchte. Such ihn, rede mit ihm, schütt ihm dein Herz aus, bitte ihn um Hilfe. Er ist bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Aber nicht unbedingt nur, um Netflix zu schauen, sondern er hat was vor mit dir. Lass dich von ihm gebrauchen. Amen. Amen.